spricht von den Dingen, die man haben muss, um diesen Pfad zu gehen. Man braucht ein bisschen fromme Tätigkeiten, nicht, dass man total ein Frauenheld oder ein Männer... Frauenheld oder Männerheldin, eine Männer, ein Frauenheld oder eine Männerheldin ist und sich Drogen und einfach materialistischen Tätigkeiten hingeben kann und gleichzeitig Gottes Verwirklichung erreichen kann. Spirituelles Leben, da muss die muss der Mantra oder die spirituelle Übung auch von einer entsprechenden Praxis im Leben begleitet werden. Wenn man nicht die Lebenspraxis hat und weiterhin an ungöttlichen Tätigkeiten hängen bleibt, wird diese Wolke über uns, die zwischen uns und Gott besteht, diese Wolke der Erscheinungsweisen der Natur, niemals vergehen können. Da macht das denn sehr klar, dass einzig diejenigen, die fromm gehandelt haben, die intelligent und nicht getäuscht sind und die nach Befreiung von Alter und Tod streben, sich mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Ich will das jetzt nochmal, wir wollen das nochmal singen. Yesham Tvantagatam Papa.
Menschen, die im vorangegangenen und im gegenwärtigen Leben fromm gehandelt haben und deren Sünden vollständig getilgt sind, sind frei von den Dualitäten der Täuschung und sie beschäftigen sich mit Entschlossenheit in meinem Dienst.
Dieser Text war eines der größten Herausforderungen in meinem eigenen spirituellen Leben. Hier steht: Menschen, die im vorangegangenen und im gegenwärtigen Leben fromm gehandelt haben und deren Sünden vollständig getilgt sind, sind frei von der Dualität der Täuschung. Da dachte ich, das trifft nicht auf mich zu. In diesem Leben habe ich nicht fromm gehandelt. Es gab, auch mein Magen wurde zum Friedhof von vielen unschuldig getöteten Lebewesen. Ich habe also Fleisch zu mir gegessen, zu mir genommen. Ich weiß nicht, ob ich völlig frei bin von den Dualitäten der Täuschung. Also das ist gut und das ist schlecht, das ist angenehm, das ist nicht angenehm. Und was ich im vorangegangenen Leben getan habe, ich bin ein Kind der westlichen Kultur. Da bin ich mir gar nicht so sicher in meinem Fall. Aber viele sind doch eindeutig Kinder der westlichen Kultur. Ich bin nicht qualifiziert für diesen Pfad. Und mit dieser Frage im Herzen gelangte ich zu meinem spirituellen Meister und sagte, ich glaube nicht, dass ich qualifiziert bin. Und dann sagte er etwas, was sehr, sehr wichtig und prägend ist. Er sprach von einem Zusammenhang, der im Srimad Bhagavatam und im Chaitanya Charitamrita beschrieben wird. Wenn man mit einer großen Persönlichkeit zusammenkommt, einem spirituellen Meister, der Verwirklichung in sich trägt, im Herzen, dann kommt es zu einer Resonanz in einem. Ich habe hier nur eine Shruti-Box, aber normalerweise möchte ich diesen Teil mit einer Tambura geben. Vielleicht auch mal mit einer Sita. In meinem Sterbeseminar habe ich so ein Saiteninstrument dabei, einem Monochord, wo das nach den Schwingungen und Tönen der Planeten gestimmt wird und das eine total intensive Erfahrung gibt. Da gibt es Resonanzsaiten. Man zieht eine Saite an und
diese Seite
erzeugt dann so eine sogenannte Resonanzschwingung. Genauso entsteht eine Resonanz in uns, wenn wir eine Persönlichkeit treffen, die im spirituellen Leben bewandert ist. Drei Seiten, die bis dahin nicht aktiviert waren in uns, fangen an zu resonieren. Zack, Shift und genau Ananda. Wenn wir mit einer solchen großen Persönlichkeit in Gemeinschaft kommen, verspüren wir in uns drin die Sat-Anteile, das heißt unser Verständnis von unserem ewigen Sein, Wissen und Ananda oder Glückseligkeit. Er sagte also, dadurch, dass du in Kontakt getreten bist mit großen Sehern, sind in dir diese Tore geöffnet worden. Im Bhagavatam heißt es Satang Prasanga Mama Virya Samvido. In der Gemeinschaft von großen Seelen über Krishna zu hören, öffnet drei Dinge in uns. Zunächst einmal Anziehung, dass wir denken, ja, Bhakti, nicht? Hingabe. Und schließlich Prema oder Liebe zu Gott. Diese Dinge werden aktiviert. Denken wir immer daran, der Pfad, über den Krishna spricht, ist nicht der Pfad des Empirikers, der sich so langsam hocharbeitet mit seinen intellektuellen Kräften oder sonst was für Kräften. Der Pfad ist der Pfad der Gnade, des Erhobenwerdens, des Genommenwerdens durch die spirituelle Kraft. Deswegen haben wir Chancen, liebe Seminarteilnehmende. Das war das 7. Kapitel. Nochmal ganz kurz, Lalita, dass wir hier die... Sehr gut, ja. Es geht dort erstmal um vollständiges Wissen über Krishna durch Hören über ihn. Wer das hört über ihn und erfährt, wird durch die Klangschwingung gereinigt werden. Im 4. bis 11. Vers wurde Krishna als die Quelle der materiellen und spirituellen Energien erwähnt. Erinnern wir uns, Erde, Wasser, Feuer, Luft und die Seele, das sind meine Energien. Dann wurde gesagt, dass es zwischen uns und Krishna die Erscheinungsweisen oder die Gunas gibt. Krishna beherrscht aber glücklicherweise die Erscheinungsweisen. Das haben wir gehört, als gesagt wird, wenn man sich mir hingibt, überwindet man die Erscheinungsweisen. Dann wurde von den Gottlosen und den Frommen berichtet, im Text 15 bis 19. Und schließlich in den letzten 10 Versen von 20 bis 30 wurde gesagt, dass nur geweihte Krishnas, die sich ihm hingegeben haben, in der Lage sind, ihn zu erkennen. Nur der Weise, der nach Wissen sucht, nicht? Und nicht der irgendwelche materiellen Motive zu beseitigen hat, also zu überwinden hat. Ich stelle fest, wir nehmen jetzt das 8. Kapitel durch und dann zeigen wir das am Ende. Die Folie. Schön. Auch wir kommen sehr gut voran. Also wirklich sehr gut. Ich bin wirklich glücklich. Jetzt kommt die Sache in Fluss. Dieser Tisch ist wesentlich zu klein für meine Ziele im Leben. Zu Anfang des 8. Kapitels stellt Arjuna Krishna 8 Fragen, die sehr, sehr kompliziert sind. Und Krishna beantwortet sie ganz, ganz kurz. Arjuna fragt, was ist Brahman? Oder die spirituelle Natur. Und Krishna sagt, Brahman ist das unzerstörbare Lebewesen. Die spirituelle Natur besteht aus Leben. Die zweite Frage ist, wer ist Adhyatma? Das heißt, das, was den Körper steuert. Und daraufhin antwortet Krishna, es ist die Natur, unsere Natur, die uns steuert. Die dritte Frage ist, was ist Karma? Und ich möchte jetzt eine kurze Definition von euch allen haben, oder Ihnen allen haben. Wie würdet ihr Karma in einem Satz ausdrücken? Nicht zwei und nicht drei, sondern ein einziger Satz. Oder vielleicht ein Wort.
Verlangen.
Die Reaktion auf unsere Tätigkeiten.
Handeln.
Handlungen.
Das Gesetz des Handelns und der Folgen des Handelns.
Ich werde das für die kassettenhörende Nachwelt auf DAT brennen, was eine Aufzeichnungsmethode. Ja, haben wir jetzt ungefähr alles? Jetzt lasst uns hören, wie Krishna Karma definiert. Tätigkeiten, die sich auf die Entwicklung der materiellen Körper der Lebewesen beziehen, nennt man Karma, fruchtbringende Tätigkeiten. In einfachem Deutsch ausgedrückt, Tätigkeiten, die euch einen materiellen Körper bringen, die also dafür sorgen, dass man im nächsten Leben seinen nächsten Körper bekommt, das ist Karma. Nach dieser Definition im 8. Kapitel. Nicht? Karma entwickelt den nächsten materiellen Körper. Ich habe ein Buch gelesen, die Vishnu Sanghita. Ich glaube, dass ich auch in einem Seminar darüber gesprochen habe, an dem ich hier beteiligt war, wo gesagt, wo rückwirkend geschlossen wird, was ein Mensch getan haben muss, um den gegenwärtigen Körper zu bekommen. Wer zum Beispiel Krampfadern hat, ein durchaus natürliches Ereignis heutzutage, hat zu viel Sexualität genossen. Wir haben unter uns einen Arzt, und der viel mit Krankheiten zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, was bei Gefäßverkalkungen oder womit und so weiter an Karma da sein muss. Ich weiß aber, was bei schlechtem Mundgeruch das Karma, was man da getan hat, schlecht über andere gesprochen. Ach, er nun wieder. Und diese schlechten Eigenschaften bei ihr sind ja direkt hervortretend. Und so weiter. Nicht? Also das ist jetzt mal in volkstümlicher Weise das gesagt. Die Tätigkeiten, die wir ausüben und die für einen neuen physischen Körper sorgen, also genau einen spezifischen Körper mit seinen Vorteilen und Nachteilen, nicht? Die sind Karma. Was ist Adibhuta, fragt Krishna, die materielle Manifestation? Und Krishna sagt, es ist das, was sich immer wandelt. Die nächste Frage ist, wer ist Adiyagya, der Herr der Opfer? Und er sagt, dass dies die universale Form des Herrn ist. Und im 6. und 7. Frage, die beziehen sich alle auf die Überseele. Ich werde das mal hintun. Und dann fragt Krishna Arjuna die Frage, die den ganzen Teil des 8. Kapitels bestimmt. Diese Frage ist bestimmt sehr, sehr wichtig für einen Krieger auf dem Schlachtfeld, der mit Tod konfrontiert ist, dem eigenen Tod und dem Tod der anderen. Diese Frage ist aber auch sehr, sehr wichtig für uns alle, denn mit uns ist der Tod geboren. Nach den Sanskrit-Überlegungen ist der Mensch zunächst einmal dreibeinig. Er wird als Tripad bezeichnet. Was das bedeutet ist, im Alter hat er noch so einen dritten. So einen Stab. Also wir alle werden alt werden. Ich will mal nicht aus dem Bild, aus dem Mikrofon herausrennen. Der nächste, was auch noch über die Menschen gesagt wird, er ist ein Wesen mit nur einem halben Atemzug. Damit ist gemeint, dass ihm nicht einmal ein ganzer Atemzug ganz gehört, nämlich der letzte. Plötzlich, obwohl man tief durchgeschnauft hat in Priya Krishna Seminar, wird man unterbrochen und aus dem Leben geholt. Also, wir alle sind sterblich. Wir werden zwar als Amrita Putra, als Kind der Unsterblichkeit bezeichnet, zur gleichen Zeit haben wir jedoch alle ein sterbliches Ende. Und jetzt fragt Arjuna, wie können diejenigen, die sich in Bhakti beschäftigen, dich zur Zeit des Todes erkennen? Und stellt damit auch gleichzeitig die Frage, was geschieht im Augenblick des Todes? Wir werden bald hier ein Sterbeseminar haben, was sehr intensiv sein wird, was eine Auseinandersetzung mit dem Bruder Tod sein wird. Und da wird das achte Kapitel hin und wieder zitiert werden. Hier nun wird im Teil B, A ist der Fragen- und Antworten-Teil, im B-Teil wird Krishna sagen, wie man sich zur Zeit des Todes an Krishna erinnern kann. Zunächst einmal betont Krishna, dass das, was man, eine Grundregel, das, was man zur Zeit des Todes als Bewusstsein hat, woran man denkt, dort wird man ohne Fehl hingelangen. Das Examen des Lebens, nämlich der Tod, wird darin bestehen, dass unser Gedankeninhalt überprüft wird. So heißt es dann auch, dass alle Bhajan und alle Sadhana, also alle spirituellen Tätigkeiten, die ein Mensch tut, geprüft werden. Im Augenblick des Todes. Ist man dann wirklich dabei? In dieser intensiven Zeitphase? Oder denkt man an Geld oder an Kränkungen, die man erfahren hat oder an Besitz und so weiter? Im Augenblick des Todes wird in unserem feinstofflichen Körper, in unserem Manas, Mutti und Ahankara, ein ganz bestimmter Eindruck da sein, nämlich das, was am prominentesten, am gegenwärtigsten war in unserem Leben. Echt, und da kann man keine Schau machen. Nicht? Und dann wird diese feinstoffliche Wirklichkeit unsere nächste grobstoffliche Wirklichkeit werden. Das ist ein Prinzip, was wir auch in diesem Leben kennen. Die Wünsche eines Menschen werden immer entscheiden, irgendwann einmal, wo er hinkommt und wo er hingelangt in seinem Leben.
Der Angelus Silesius in einem schönen Zweizeiler genau das gesagt. Darf ich den zitieren?
Ja, jetzt haben Sie etwas angefangen. Das, bitte.
Mensch, was du liebst, in das wirst du verwandelt werden. Gott wirst du, liebst du Gott, und Erde wirst du Erde.
Toll. Danke. Also ich finde solche Kommentare total wichtig. Also wenn ich möchte Ihnen jederzeit jederzeit bitten, solche einzustreuen, die das Ganze sozusagen von einer anderen Kultur noch beleuchten. Ja, es ist wir müssen ein bisschen Kultur lernen. Wir haben hier ein Schatzhaus an solchen Informationen. So, bitte jederzeit ist das sehr willkommen. So, das ist also das Grundgesetz sozusagen. Deswegen sagt Also dieser Punkt ist mir eigentlich so wichtig, dass ich ihn gerne nochmal in Sanskrit mit euch anlesen möchte. Yam yam vapismaram babam vajatyante kalevaram am samme vaitikonteya Bhava heißt Gemütszustand. Bhava kann jedoch auch Sein bedeuten. Was für eine Bhava man hat, was für einen Gemütszustand man hat, das wird das nächste Sein bestimmen.
Was auch immer der Daseinszustand ist, an den man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, oh Sohn Kuntis, diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen.
Ja, ohne Zweifel. Und im nächsten Text sagt er denn, wer über mich als die höchste Persönlichkeit Gottes meditiert, indem er seinen Geist ständig darin übt, sich an mich zu erinnern und von diesem Pfad nicht abweicht, dem ist es sicher, mich zu erreichen. Nun taucht natürlich die Frage auf, wie soll man ganz gezielt über Gott meditieren. Ich würde ganz gerne von Ihnen und von euch wissen, wenn Sie über Gott denken wollen oder an ihn denken wollen, worauf fixieren Sie sich dann? Eines seiner Eigenschaften vielleicht oder etwas Persönliches. Wie denken Sie an Gott?
Licht.
Licht.
Ich denke so über die Form, also die schönen schwarzen Locken und diese blaue oder dunkelblaue Hautfarbe.
Ja. Ich denke an die Form als Krishna, seine Haare, seine Ausstrahlung.
Ich versuche an nichts zu denken und lasse alles von überall auf mich einwirken.
Ich versuche an nichts zu denken und lasse alles einfach einwirken auf mich, was von überall kommt.
Ein Freund, der mich immer begleitet.
Ein Freund, der mich immer begleitet. Die Liebe. Das ist mir das Wichtigste an Gott. Damit fange ich an. Toll. Also ich will noch nichts kommentieren, sonst tue ich irgendwie.
Den Namen Gottes vielleicht aussprechen.
Den Namen Gottes aussprechen. Da haben wir heute Abend einen ganz besonderen Punkt in unserem spirituellen Programm. Denken Sie dann dran, wenn der kommt. Ja?
Schaue ich mir einfach zu, wenn der Lila kommt.
Oh, hier ist eine fortgeschrittene Seele. Ein Junge, ich schaue ihm einfach zu, wie er seine Spiele offenbart. Wirklich, hier ist der, da ist man jetzt als Vater doch ein bisschen ja, fantastisch. Toll. Also ich soll den. Ja, ja. Danke. Ja.
Die Geschichten, ich denke an die Geschichten.
Ich denke an die Geschichten.
Ich stelle mir Gott schon vor, auch als Freund und der mir alles ermöglicht und hilft.
Ich stelle mir Gott vor als ein Freund und als denjenigen, der mir alles ermöglicht und mir hilft. Eine wichtige Frage. Wie denke ich an Gott? Wie kann ich das kultivieren? Krishna beantwortet diese Frage, indem er Arjuna 10 Punkte gibt, es tut mir leid, 10 Punkte gibt, wie man über ihn meditieren sollte. Er gibt selber die Empfehlung. Es ist fast so, als wenn ich sagen würde, ich möchte dich, Helmut Kohl, besser verstehen. Wie mache ich das? und sagt er, komm zu mir in die Pfalz und sieh mich beim Gartenbau. So, nicht? Das ist, was ich wirklich mache. Oder so etwas. Ich weiß es nicht, ob dies. Ich wollte es möglichst neutral halten, mein Beispiel. Vielleicht ist mir das nicht gelungen. So, wir werden jetzt einen Text chanten zusammen. In einer anderen Vers, in einer anderen Melodie. Coming. Ich muss es ohne das machen. Kavim Puranam Anushashitaram. Kavim Puranam Anushashitaram. Anor Aniyang Samanusmaretya. Anor Aniyang Samanusmaretya. Sarvasya Dataram Achintya Rupam.
Sarvasya
Aditya Vanam Tamasa Parasta.
Aditya Parasta.
Man sollte über die höchste Person als denjenigen meditieren, der alles weiß.
Eins.
Der Älteste ist.
Zwei.
Der Meister und Beherrscher von allem.
Drei.
Der kleiner als das Kleinste ist.
Vier.
Jenseits aller materiellen Vorstellungen.
Fünf.
Völlig unbegreiflich.
Sechs.
Und er immer eine Person.
Sieben.
Er ist leuchtend wie die Sonne.
Acht.
Und er ist transzendental.
Neun.
Und jenseits der materiellen Tod.
Zehn. Ja, wir haben zehn. Also, wir können darüber meditieren nach diesem Vers, dass Krishna alles weiß. Er kennt mich. Das bildet einen Grund dafür, warum der Bhakta nicht mit Nöten generell kommt. Wenn es ihn natürlich total drückt und seine ganze Persönlichkeit bestimmt, dann will er es auch mitteilen. Krishna weiß alles. Er ist der Älteste von allen Alten. Mein spiritueller Meister hat einmal das westliche Gottesbild ein bisschen kritisiert, weil Michelangelo war der, glaube ich, der Erste, der Gott so malte, ihn als einen Mann darstellte, mit einer weißen, schlohweißen Haarmähne und einem dementsprechenden Bart auch. Srila Prabhupada sagte, das sei nicht eine gute Darstellung von Gott, weil schlohweiße Haare darauf hindeuten, dass er unter dem Einfluss der Senilität steht. Was ist genau die Ursache für weiße Haare?
Einlagerungen von Luft in den Haaren, dann gibt es eine Reflexion des Lichtes.
Aha.
Und die Haare erscheinen weiß.
erscheinen, so weit.
Sie sind dann weiß, ja. Weil Luft wird eingelagert in der Wurzel.
Genau, genau, also ja. Ja. Eine Wachstumsstörung des Haares an und für sich. Gott kann nicht solche Dinge haben. Denn er steht nicht unter dem Einfluss der Zeit und unter irgendwelchen Einflüssen. Er ist der Älteste, aber zur gleichen Zeit ewiglich jung. Er ist also der Älteste. Der dritte Punkt ist, der Beherrschende. Ich habe hier im Englischen, wo ich von lese, the controller, derjenige, der die Aufsicht hat über alles, unter dessen Führung sich alles bewegt. Gut und schlecht geschieht unter der Führung des Höchsten. Hinter allem können wir die Führung des Herrn sehen, im Guten wie auch im Schlechten. Dann, viertes, er ist kleiner als der Kleinste. Als ich damals das erste Mal in einen Tempel kam, sagte mir ein, saß ich so auf der Bank und wartete, dass sich doch jemand mal um mich kümmern sollte. Ich wäre doch jetzt angekommen. Und erst nach einer halben Stunde kam jemand, der hatte gerade übersetzt. Und sagte, ich habe leider nicht viel Zeit, was möchtest du? Ich wollte wissen, wer ist für euch Krishna? Und da sagte er, er ist allgegenwärtig. Er ist in jedem Atom und zwischen jedem Atom. Er ist kleiner als der Kleinste. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, ich saß dann neben einem Aktenschrank und dachte, boah, in jedem Atom und zwischen jedem Atom. Kleiner als das Kleinste. Wunderbar. Zumindest sehr speziell. Nicht? Und so weiter. Dann, fünfte Eigenschaft, er ist der Erhalter. Die materielle Welt wird durch ihn getragen. Wie wir schon vorher hatten, im siebten Kapitel, wo es hieß, dass alles auf ihm ruht, wie Perlen, die auf einer Schnur aufgezogen sind. Sechstens, das ist sehr wichtig, jenseits der materiellen Vorstellungskraft. Nicht? Jenseits der materiellen Vorstellungskraft. Das fand ich sehr gelungen an unserem Yoga-Vertiefungsseminar. Es wurde da tatsächlich sehr klar gemacht, wie wir eigentlich niemals Gott erfassen können. Nicht? Wir können nur hoffen, dass er sich uns offenbart zu dem Teil, wie wir es auch verstehen können. Die siebte Eigenschaft ist so ähnlich, er ist unvorstellbar. Die achte, er ist immer eine Person. Wenn Menschen heutzutage hören, Gott ist eine Person, denken sie, das ist eine Einschränkung seiner Fähigkeiten. Weil Personen, so hat man erfahren, sind immer begrenzt durch Eitelkeiten, durch nicht erfüllte Sehnsüchte. Sie sind begrenzt in Raum und Zeit. Wir sind jetzt auf Schloss Weißenstein und nicht gleichzeitig in Bern oder Hamburg. Aber Krishnas Persönlichkeit ist nicht eingeschränkt. Sie ist unbegrenzt und hat unbegrenzt viele Seiten und Aspekte. Neuntens, das ist, wie jemand von den Seminarsteilnehmenden sagte, leuchtend wie die Sonne, nicht eine Lichterscheinung. Und zehntens, jenseits der materiellen Natur. Sicherlich ist er kleiner als der Kleinste, das heißt immanent gegenwärtig in der Welt. Stellt euch vor, Gott kann sich so klein machen, dass er in das Atom eingeht und einen Spaziergang machen kann für 6 Stunden oder 100 Stunden und nicht ans Ende des Atoms kommt. Das kann man sich schon nicht mehr vorstellen. 100 Stunden spazieren ist schon erstmal ein bisschen viel. Und dann nicht ans Ende des Atoms ist. So, das sind die Eigenschaften. Ich möchte ganz herzlich euch inspirieren, euch eine Liste von diesen Eigenschaften zusammenzustellen und einfach mal während des Tages dieses Blatt Papier rauszunehmen und mal sehen, wie ihr über ihn nachdenken könnt. Das ist ein schöner Workshop, den ihr machen könnt, im eigenen Leben, um somit in eurem Leben die, sagen wir mal, die Krishna-Sonne leuchtend wie die Sonne aufgehen zu lassen, die die Unwissenheit des materiellen Daseins vertreibt. Diesen Text kann man vertiefen im 8. Kapitel der Bhagavad Gita, Text 9. Da ist es, da wird es dann erwähnt. So, wir kommen zum dritten Abschnitt dieses 8. Kapitels. Ich muss sagen, ich habe mich, ja, den dritten Abschnitt. Wie man den Höchsten erreicht, das heißt, wie dieser Vorgang aussieht, in die spirituelle Welt zurückzukehren, diese letzte Reise sozusagen anzutreten, damit beschäftigt sich Krishna als nächstes. Er spricht zunächst einmal von dem mystischen Yoga, dem empfohlen wird, das Prana, das heißt die Lebensluft, mit der Seele langsam zu erheben zum Anya Chakra, das heißt dem Punkt zwischen den Augenbrauen. Und dann an Gott zu denken. Im Augenblick des Todes wird so ein Yogi die Silbe Omkara chanten. Und dann wird er mit dieser Kraft der Prana, des Atems, von dem du kurz andeutungsweise sprachst, die Seele schließlich durch das Sahasra Chakra, das ist hier, wo die Fontanelle des Babys gelegen hat, nach oben befördern. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Vorgang. Prana, die Lebensluft, kann also so eine Kraft entwickeln, dass es tatsächlich eine Art Druck ausübt. Ich habe mit Priya Krishna Prabhu eine langjährige Freundschaft und er bringt mir zu meiner Gesundheit den Hatha Yoga bei und ich bin da allerdings nicht so gut, so bewandert, aber ich mache es jeden Tag und ich habe ihn immer wieder gefragt, kannst du mir nicht Pranayama beibringen? Und er sagte, lieber nicht. Das kann so eine Kraft sein, wenn man das nicht genau lenken kann, kann es zu erheblichen physischen und psychischen Störungen führen. Ich kenne einen Heilpraktiker, der mir sagt, dass viele Leute in Nervenheilanstalten von diesen unverantwortlichen Yoga-Richtungen kommen, die so ein bisschen unverantwortlich das Pranayama in die, diese Kenntnisse in die Leute gestreut haben und die dann, weil sie nicht das lenken können, geht das ein bisschen in die falsche Richtung und dann hat man ein fast unheilbares Nervenleiden. Und es sind schlimme Sachen, die da geschehen auf dem, mit dieser Kraft. Da muss man, und Kundalini Shakti ist noch schlimmer, also noch gefährlicher. So, diese Yogis beherrschen diese Kunst. Ich habe sogar von jemandem gehört, dass man in Indien auch Totenschädel gefunden hat, in den Höhlen der Yogis, die deutliche, im Knochen waren deutliche Frakturen richtig, da muss die Energie durchgeschossen sein. Kann das sein? Das kann so weit kommen. Nicht? Viele dieser Yogis, die bringen diese Kraft bis hier, bis zum Anya Chakra, hier, dem sogenannten dritten Auge, die müssen es dann noch diesen kurzen Weg bringen, aber die schaffen es nicht. Und dann spürst das irgendwo raus und dann ist ihre Yoga-Praxis nicht dem Ziel, was sie sich gesteckt haben. Kommen sie nicht dort an. Es ist ein schwieriger Vorgang. Krishna spricht dann wieder von dem Bhakti-Yogi. Ich glaube, wir kennen inzwischen beginnen wir Krishnas Logik so ein bisschen zu erkennen. Er spricht von den anderen Yoga-Pfaden und tut auch die Gefahren oder die Schwierigkeiten erwähnen. Nicht, sagt, die können auch das höchste Ziel erreichen. Und dann sagt er, der reine Bhakti-Yoga, der Yogi dagegen, der sich ständig im hingebungsvollen Dienst betätigt, kann sich auch im Augenblick des Todes ganz leicht erinnern an den höchsten persönlichen Gott, weil er sich ja die ganze Zeit mit ihm beschäftigt hat. Ständig. Im Wachen, im Ruhen, im Sprechen, im Tätigsein und so weiter. Und dieser Bhakti-Yogi kann das höchste Ziel des Lebens erreichen. Und zum Schluss sagt er dann, ob man nun diesen Weg nimmt durch den mystischen Erhebungsweg oder durch den Bhakti-Yoga-Weg, in jedem Fall kehrt man nicht wieder, wenn man die spirituelle Welt erreicht, nicht wieder in diese materielle Welt zurück, die er als leidvoll bezeichnet, weil sich dort Geburt und Tod wiederholen. Wir werden jetzt einen Text lesen, nämlich der das illustriert.
Machen wir auch noch eine Pause? Ne?
Ja, wir machen gleich eine Pause. Bitte 8.15, das wäre der Mamupetya Puna. Mamupetya Puna Janma. Dukalayam Ashashvatam. Napnuvanti Mahatmana.
Mich erreicht haben, kehren sie nie wieder in diese zeitweilige Welt zurück, die voller Leiden ist, denn sie haben die höchste Vollkommenheit erreicht.
Ja, also der Weg ohne Rückkehr führt in die spirituelle Welt. Zu jeder anderen Bereich im Universum, zu dem man kommen mag, höheren Planetensystemen, wird man wieder auf das mittlere Planetensystem zurückkommen. Dies ist der Weg des spirituellen Lebens. Und dieser Weg wird manchmal beschrieben mit dem Pfad des Adlers, der unglaubliche Höhen erreichen kann durch sein Fliegen, während der Weg des materiellen Lebens mit dem Pfad der Fliege verglichen wird, die nur ein bisschen in stickigen Gemäuern herumflattert oder wird. Nicht? So, im Abschnitt 4, das ist der vorletzte Abschnitt dieses Kapitels, und dann werden wir eine kleine Pause einlegen, wird der Unterschied zwischen der materiellen und der spirituellen Welt ganz klar erwähnt, sodass Arjuna sieht, wie wichtig und wie schön dieses spirituelle Ziel an und für sich ist. Krishna erklärt, was in der materiellen Welt geschieht. Und zwar sagt er, dass dieses materielle Universum in einer Art, wie soll ich mich ausdrücken, Rhythmus besteht. Im Schöpfungszyklus, also sie wird geschaffen, besteht für eine gewisse Zeit und wird dann wieder vernichtet. Nach menschlicher Zeitrechnung, es ist sehr kompliziert, da müsste ich viel erklären. Es wird gesagt, im Tag Brahmas werden alle Lebewesen in diese materielle Welt geschickt und in der Nacht Brahmas wird ein Großteil des Universums vernichtet. Und so kommen immer wieder Lebewesen ins Universum und gehen wieder zurück in einen unmanifestierten Zustand, um dann wieder bei einer neuen Schöpfung aufs Neue zu kommen, wieder zurückzugehen, aber niemals diese materielle Welt zu verlassen. Jenseits dieser manchmal manifestierten und dann wieder nicht manifestierten Welt gibt es jedoch eine ewige Welt. Das Beispiel ist in Indien die Vegetation, die durch den Monsun geschaffen wird. Die Vegetation hält sich für eine gewisse Zeit und stirbt dann mit dem Anbeginn des trockenen Sommers völlig aus. So wird auch die materielle Welt geschaffen und wieder vernichtet. Geschaffen und wieder vernichtet. So weiter und so fort. Jenseits und das wäre dann auch der nächste Text. Dieses ewigen Kommens und Gehens gibt es jedoch eine ewige spirituelle Welt, die in dem jetzt folgenden Vers erwähnt wird. Adastasmatubhavanyo. Vyakto vyakta sanatana. Yasa saveshu bhuteshu. Nashyatsu navinashyati.
Eine andere, unmanifestierte Natur, die ewig ist und zu manifestierten und unmanifestierten Materien in transzendentaler Stellung steht. Sie ist über alles erhaben und vergeht niemals. Wenn alles in der Welt vernichtet wird, bleibt dieser Teil wie er ist.
Toll. Ewiges virtuelle Welt. Zum Ende des achten Kapitels, das ist der fünfte Abschnitt, spricht Krishna über verschiedene Zeiten, an denen man diese Welt verlässt. Er spricht von der Zeit des Lichtes und der Zeit der Dunkelheit. Das sind Zeiten, die entsprechend bestimmter astrologischer und auch kosmischer Einflüsse gesetzt werden. Es ist also nicht Tag und Nacht. Mit Licht und Dunkelheit sind hier bestimmte Konstellationen, Sternkonstellationen gemeint. Wer da genaueres Interesse hat, müsste das Sterbeseminar besuchen. Das ist ein Thema, wo es interessant ist, das einfach mal zu hören. So ein Yogi muss unbedingt den richtigen Zeitpunkt finden, den Zeitpunkt des Lichtes. Ein Yogi muss diese Kraft haben. Ich habe einmal von einem Freund gehört, der in Tibet war, dass er einen Meister kennengelernt hat, der eines Tages zu ihm sagte, nicht zu ihm, sondern zu einem seiner Schüler sagte, ich möchte den Körper verlassen. Such im Kalender einen guten Tag aus. Und der Schüler sagte, war das ein Albtraum oder die Wirklichkeit? Und fragte nach einem Tag nochmal. Also ich bin mir nicht ganz sicher, manchmal im Leben ist man sich so unsicher. Doch der Meister wiederholte das nochmal und er brach der Schüler weinend zusammen. Du kannst mich noch nicht verlassen. Aber der Meister sagte, ich habe genügend erklärt. Wenn du das befolgst in deinem Leben, wirst du viel, da hast du alle genug dran zu arbeiten. Suche einen guten Zeitpunkt aus. Stehen im Kalender. Ich war so, gerade vor einem Jahr oder so, nicht? Und da suchte der natürlich in dem buddhistischen Kalender, also da ist die Göttin Tara, na, vielleicht nicht so gut. Lieber die Göttin so und so. Ich kenne mich nicht so gut aus im Buddhismus, muss ich sagen. Und dann fixierte er, dass er ein wahnsinnig guter Zeitpunkt ist in 3 Tagen. Gut, sagte der Meister. Er war total gesund. Am Morgen des besagten Tages nahm er ein leichtes Frühstück zu sich, ein leichtes, wie jeden Tag auch. Dann fragte er nochmal nach, was war nochmal der genaue Zeitpunkt? Der Tag ist der Fall. Ja, es ist vor dem Mittagessen. Gut, und dann setzte er sich in die Yoga-Position hin, fing an, den Atem zu regulieren und dann zu kontrollieren. Und plötzlich wusste der Schüler, er ist weggegangen. Der Körper sackte dann ein und sank zurück, nicht, und wurde dann den weiteren Ritualen anheimgegeben und so weiter. So, jeder Yoga-Vorgang weiß davon. Wir hören von Bhishma, der den exakten Zeitpunkt seines Todes bestimmt, also festlegte, und der nicht eine Sekunde vorher den Körper verließ. Es ist unglaublich bewegend, diese Beschreibung zu hören. Im Sterbeseminar werden wir aus den Originaltexten vorlesen, ja, darüber. Und nun, als Krishna das beschreibt, merkte, wie Arjuna unruhig wird. Das kann ich nicht. Und so betont er dann zum Schluss nochmal, was er schon vorher lange gesagt hat, dass der Bhakti-Yogi, obwohl er beide Wege des Verscheidens kennen mag, nicht verwirrt ist, da er sich nicht zu sorgen muss, braucht. Denn wer sich dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes der Bhakti zuwendet, ist nicht der Ergebnisse sämtlicher anderer Vorgänge beraubt und am Ende gelangt er mit Sicherheit in das ewige Königreich Gottes zurück. Du setzt ihn immer eine Sekunde zu schnell ein, Gerdana. Du musst nur warten, bis er. Wir werden 26 und 27 jetzt lesen. Und das ist dann das Ende des 8. Kapitels und dann werden wir eine kurze Pause einlegen. Shukla Krishne Gati Chete. Jagata Shashvate Mate. Ekaya Yatyana Vrittim. Anyaya Vatate Puna. Naiti Shriti Pata Jana. Yogi Bhujati Kashana. Tatsma Sarveshu Kaleshu.
Nach Ansicht der Veden gibt es zwei Wege, auf denen man diese Welt verlassen kann. Einen im Licht und einen in der Dunkelheit. Wer im Licht verscheidet, kommt nicht wieder zurück. Wer jedoch in der Dunkelheit verscheidet, kehrt zurück. Obwohl die Gottgeweihten diese beiden Wege kennen, O Arjuna, sind sie niemals verwirrt. Sei deshalb stets in Hingabe gefestigt.
So, damit hat Krishna dann Arjunas Fragen beantwortet, also für diesen Teil der Bhagavad Gita. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, damit wir noch einmal das rezitieren. Der erste Teil bestand aus Arjunas Fragen und Krishnas Antworten. Nicht? Was ist Karma zum Beispiel? Es wurde gesagt, Tätigkeiten, die den materiellen Körper entwickeln. Dann wurde beschrieben, wie man sich an Krishna erinnern kann. Ich möchte herzlich, dringlich euch alle inspirieren, euch diesen neuen Text anzuschauen, vielleicht rauszuschreiben. Dann, wie man in die spirituelle Welt zurückkehrt. Es wird genau beschrieben, wie die Seele dann von die verschiedenen materiellen Planetensysteme hinter sich lässt. Wenn noch kleine Wünsche da sein sollten in einem Bhakti-Yoga, sagen wir mal, die Bhakti-Yogi, die materiellen Welten zu sehen. Wir hatten vorhin eine kleine inoffizielle Schlossführung gemacht für diejenigen, die das erste Mal auf dem Tattva Viveka-Seminar waren. Und glaube ich, alle verspürt, als wir dann durch die Mikroskope in die mikrokosmische Welt Einblick nahmen, da fühlten wir alle so ein bisschen, ja, das hat sich gelohnt. Nicht? So kann es sein, dass in einem Bhakti-Yogi noch Wünsche sind, die höheren Bereiche des Universums zu sehen. Da wird er kurz seinen Blick drauf blicken können. aber er hat kein Interesse mehr. Es ist mir so ein, ja, ich habe da so in den Schriften drüber gehört. Aber er will nicht haften bleiben. Dann wurde die materielle Welt und die spirituelle Welt verglichen. Die materielle Welt, die immer wieder erschaffen und vernichtet wird, und die ewige spirituelle Welt. Und dann wurde die Besonderheit der Hingabe an den Höchsten erwähnt. Und zwar hieß es dort, dass im Augenblick des Todes schon entscheidet, welchen Zeitpunkt oder welcher kosmologische und astrologische Zeitpunkt da ist, was für Einflüsse da sind. Aber das ist nicht so wichtig für den Bhakti-Yogi, denn Krishna garantiert ihm den Weg, den leichten Weg in die spirituelle Welt zurück. Das wurde sehr schön analysiert und sehr schön erklärt, und jetzt bewegen wir uns zum 9. Kapitel. Dieses 9. Kapitel, das 8. habe ich jetzt gar nicht erwähnt, heißt Akshara Brahma Yoga. Akshara, unvergängliche Höchste, der Yoga des unvergänglichen Höchsten. Mein spiritueller Meister hat dieses Kapitel übertitelt, so ein bisschen verständlicher, wie man den Höchsten erreicht. Das 9. Kapitel heißt das vertraulichste Wissen. Thank you.